Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Ja, wir trinken erstmal ein Glas Wein. Bist du aufgeregt? Ich schon.
Ja, schon seit einer Woche ungefähr.
Die Kränkung ist etwas, was praktisch die Realität mir antut.
Zwei Leute in einer Küche. Als sie ein Paar wurden, waren sie 17 Jahre alt. Jetzt sind sie Ende 40. Stationen einer Kränkung.
Da haben wir uns ja einige zu erzählen. Und das hat ja nicht in der Vergangenheit immer so gut hingehauen, deshalb.
Naja.
Heute sind sie getrennt.
Sind wir getrennt.
Am Anfang eine Erschütterung.
Was ist denn so eine Situation, die dir da sofort in den Kopf kommt? Wo du dich von mir oder durch mich gekränkt gefühlt hast?
Deine Affäre mit Kiel, die fand ich schon sehr, sehr kränkend. Du bist aufgeblüht, hast einen neuen Weg und neue Gedanken gefunden, die abseits waren von dem, was dich vorher begleitet hat.
Eine Kränkung ist eine völlig normale menschliche Reaktion, Gott sei Dank, weil die zeigt, dass wir empfindsam sind, dass wir durch bestimmte Dinge verletzbar sind.
Das kennt man vor allem aus Liebesbeziehungen. Da ist ja fast jeder irgendwann mit Kränkung konfrontiert. Da schlägt sie am härtesten zu, da verwundet sie am meisten, aber nicht nur dort.
Kränkungen sind allgegenwärtig. Davon zeugt eine ganze Reihe Fach- und Ratgeberliteratur, deren Umfang Jahr für Jahr wächst. Die Autorinnen und Autoren sehen in Kränkungen die häufigste Ursache zwischenmenschlicher Probleme. Bei Paaren, in Familien und unter Freunden. Andere geben Rat für den Umgang mit Beleidigungen am Arbeitsplatz, analysieren Demütigung und Beschämung als Mittel der Politik, beschreiben sogar Terror und Krieg als Kränkungsreaktionen.
Was dabei genau geschieht, es bleibt trotzdem oft ganz schwer zu fassen. Von destruktiven Energien ist die Rede, von komplexen Emotionen. Angriffe auf Ehre, Würde und Wert, so große, so unbestimmte Worte. Was ist es genau, was hier verletzt wird?
Bei Kränkungen sind es sehr häufig unsere narzisstischen Bedürfnisse. Und die sind in der Regel Bedürfnisse, die, wenn sie erfüllt werden, unser Selbstwertgefühl stärken. Narzisstisch heißt ja nichts weiter als den Selbstwert betreffend.
Bärbel Wardetzki. Die Psychologin und Psychotherapeutin hat sich in mehreren Büchern mit Kränkungen auseinandergesetzt.
Das ist zum Beispiel gehört werden, gesehen werden, beantwortet werden, anerkannt werden. Also diese Dinge, die wir notwendig brauchen, um uns im Kontakt mit einem anderen Menschen wohlzufühlen. Und die Kränkung zeigt, auweia, da ist etwas in mir berührt, was sehr weh tut.
Station 1, ein Riss in der Fassade.
Okay, und was hat dich daran gekränkt?
Gekränkt hat mich dass du nicht ehrlich warst. Warst einfach nicht erreichbar und ich wusste, wir waren verabredet. Was geht da jetzt? Und weil normalerweise bist du absolut zuverlässig gewesen, wenn wir uns telefonisch zu der Zeit verabredet haben.
Wie hast du dich gefühlt damals?
Voller Wut und Leere. Wut.
Also die Kränkung ist dann immer eine Mischung aus ganz verschiedenen emotionalen Zuständen. Zum Beispiel fühlen wir uns ohnmächtig, wir sind empört, dass der andere so mit uns umgeht, wir sind zum Teil traurig, weil wir nicht anerkannt oder vielleicht verlassen werden.
Psychologen sagen, dass Kränkungen Züge von Angst, Schmerz und Scham tragen. Angst, weil meist ein Gefühl von Bedrohung vorliegt, wobei oft nicht ganz klar ist, worin diese Bedrohung genau besteht. Allerdings geht sie, und das ist anders als bei Angst, mit einem tatsächlichen, spürbaren Schmerz einher. Und daraus wiederum kann die Scham resultieren, denn wie soll man das erklären, dass etwas wehtut, was aber für andere gar nicht da ist und für einen selbst oft auch nicht?
Psychologen, Evolutionsbiologen, Verhaltensforscher und Sozialwissenschaftler weisen seit Jahren darauf hin, dass soziale Beziehungen für Menschen überlebenswichtig sind, dass sie ein elementares Bedürfnis nach Kooperation und Verbundenheit haben. Wer es schaffte, einer Gruppe zugehörig zu bleiben, hatte mehr Ressourcen zur Verfügung, mehr Schutz und Sicherheit als ein einzelnes Individuum und im Laufe der Evolution größere Überlebenschancen.
Leute, die sich dafür interessieren, was der Mensch seiner wahren Natur nach ist, haben sich ja schon immer vor allem dafür interessiert, was ist eigentlich das, wonach Menschen streben.
Joachim Bauer erforscht seit mehr als 20 Jahren die neurobiologischen Grundlagen von Empathie und Motivation. Letztere, so weiß man inzwischen, ist immer dann hoch, wenn im Gehirn das Belohnungssystem anspringt, das Botenstoffe wie Dopamin und Opioide ausschüttet.
Die Motivationssysteme werden dann aktiv, wenn wir unserem Selbst Ausdruck geben können. Und wenn wir dann erleben, dass andere auf uns schauen und uns wohlwollend akzeptieren, so wie wir sind. Also wenn wir Anerkennung, Wertschätzung erfahren und dann zugehörig sind zu einer Gruppe.
Station 2. Der Bruch.
Hast du dich in irgendeiner Weise bedroht gefühlt? Also war das mein Verhalten in irgendeiner Form?
Bedroht? Bedrohung in der Form der Position in deinem Leben, ja klar. Das ist genau der Punkt.
Wie meinst du das?
Ich wollte dein Partner an deiner Seite sein, von Anfang bis zum Ende des Lebens. Und diese Position des Partners, also was dazu gehört, ne? Also das ist für mich Vertrauen, wir erzählen uns alles. Das war das Ziel und das ist in die Brüche gegangen und das ist echt die große Scherbe, glaube ich, die rausgebrochen ist.
Eine Kränkung ist fürs Gehirn eine ziemlich komplexe Erfahrung und wenn ich zum Beispiel Testpersonen hören lasse, dass jemand anderes schlecht über sie gesprochen hat, dann reagieren die Selbstsysteme. Wenn ich jemanden dadurch kränke, dass ich ihn unfair behandle bei der Verteilung von Ressourcen, dann reagieren die Ekelsysteme. Oder wenn jetzt zum Beispiel jemand dadurch gekränkt wird, dass die Gruppe ihn ausschließt oder sie ausschließt und sagt, du gehörst nicht mehr zu uns, dann reagieren die Schmerzsysteme. Die Schmerzsysteme des menschlichen Gehirns reagieren nicht nur auf zugefügten körperlichen Schmerz, sondern auch auf soziale Ausgrenzung und Demütigung.
2003 hatte die amerikanische Sozialpsychologin Naomi Eisenberger Personen untersucht, die in einem Computerspiel virtuellen Mitspielern Bälle zuwerfen sollten. Nach einer Weile spielten die virtuellen Figuren allerdings allein. Folge: Die Probanden äußerten sich nicht nur gekränkt über die Ausgrenzung, sie reagierten später auch körperlich stärker auf Schmerzreize. Im Blut von Menschen, die soziale Ablehnung erfahren, fanden Forscher zudem erhöhte Anteile entzündungsfördernder Botenstoffe, die Schmerzwahrnehmung weiter steigern. Station 3. Enttäuschungen.
Es gab ja dann später noch andere Affären, auch von deiner Seite. Aber hast du eigentlich jemals überlegt, dass du auch einen Anteil daran gehabt haben könntest? Also wenn ich sozusagen so ausbrechen wollte, dass ich mich oft auch verlassen gefühlt habe oder überfordert von unserer kleinen Familie, die wir dann ja irgendwann waren?
Ja, natürlich. Alle deine Zweifel, Ängste habe ich immer ernst genommen. Was ich nie so richtig verstanden habe, waren, dass du bis heute vielleicht gar nicht so richtig siehst, wie ich dich über die oder uns, ne? Also als kleine Familie, Arne gerade geboren, du irgendwie noch nicht mal fertig mit der Ausbildung, null Cent in der Tasche. Und ich schleppe uns über Jahre durch. Mit der ganzen Arbeit, die da auch dahinter steckte. Und das hat mich echt enttäuscht, dass du dann irgendwie das nicht auf die Reihe gebracht hast, zu sagen, ey, wir konnten das alles nur machen, weil du so viel gearbeitet hast.
Die Kränkung ist etwas, was praktisch die Realität mir antut.
Wolfgang Schmidtbauer.
Ich habe ironisch gesagt eine ganz einfache Erwartung ans Leben, dass nämlich alles glatt geht, so wie ich es mir vorstelle. Und dann fange ich an zu leben und stelle fest, es ist nicht der Fall. Und dann bin ich halt erstmal gekränkt.
In seinen Büchern lotet der Psychoanalytiker immer wieder die Grenze aus zwischen notwendigem Streben nach Anerkennung und Selbstsucht, zwischen gesundem und übersteigertem Egoismus und dessen Einfluss auf unsere individuelle Kränkbarkeit.
Irgendwann ist halt klar, dass es ohne Kränkungen sowieso nicht geht. Und dann ist natürlich ja auch immer ein Verhältnis zwischen den Erwartungen und der Kränkung.
Die Erwartung, dass im Leben alles glatt läuft und man die Kompetenz besitzt, alle Lebenssituationen bewältigen zu können, ist Teil unseres primären Lebensgefühls, der primären Größenfantasie. Sie ist notwendig, um das Leben und seine Aufgaben überhaupt in Angriff zu nehmen.
Kritisch allerdings wird es, wenn jemand nicht lernt, dass eben doch nie alles so läuft, wie man dachte, dass man natürlich nie allen Anforderungen gewachsen ist. Das heißt, wenn jemand im sogenannten primitiven Narzissmus stecken bleibt, das ist die Wahrnehmung, dass wenn nicht alles gut ist, dann muss ja offenbar alles schlecht sein. Also wenn man letztlich nicht lernt, mit Kränkungen umzugehen.
Es gibt einen sehr wichtigen Begriff für das, was sozusagen in der Erziehung möglich ist, um halt die Kränkungsverarbeitung zu stabilisieren. Die optimale Frustration. Also, dass man halt dem Kind nicht alles abnimmt, aber dass die Anforderungen an das Kind so sind, dass es immer einen Entwicklungsanreiz darstellt. Also nicht, dass man sagt, wenn das Kind schreit und die Mama darf auf gar keinen Fall weggehen, obwohl ein Babysitter da ist. Dann würde ich sagen, ist die optimale Frustration die, dass die Mama einfach geht. Dass das Kind diese Kränkung bewältigen kann und dass man sie ihm auch zumutet.
Das heißt, wir können als Menschen nur überleben, wenn wir eine gewisse Resilienz gegenüber kleinen Kränkungen haben. Und diese Resilienz, diese Widerstandskraft, die erwerben wir dadurch, dass wir ein starkes inneres Selbst in uns haben. Und dieses starke innere Selbst erwerben Menschen als Kinder, wenn da Menschen um sie rum sind, die das Kind spüren lassen, du bist willkommen auf dieser Welt. Wenn du mal einen Fehler machst, geht die Welt nicht unter. Wir mögen dich so, wie du bist. Ein solches Kind wird im sozialen Feld draußen, wenn es jetzt kleine Kränkungen erlebt, nicht so sensibel reagieren.
Station 4. Verhandlungen, Verweigerung, Verdrängung.
Dann bist du nach Lettland gegangen innerhalb von 2 Wochen. Ich war dann auf einmal komplett alleine. Dann bist du natürlich irgendwie immer am Wochenende gekommen, warst mega müde. Du hast da ja auch gearbeitet wie ein Tier, das stimmt ja auch.
Ja, das war auch scheiße, aber davor war ich 2 Jahre ziemlich alleine mit dem Kind.
Da haben wir sehr, sehr viel gestritten, aber am Ende der Streits kam eigentlich immer raus, wir haben das irgendwie ganz gut hingekriegt.
Ach, richtig.
Finanziell und auch von der Arbeit her. Trotzdem würde ich sagen, ja, das hat uns sehr, sehr lange in den Knochen gesteckt.
Ja, tut's bis heute.
Meinst du, dass wir beide nicht aushalten konnten, sozusagen für unser Kind Abstriche zu machen? Und das dann uns aber gegenseitig in die Schuhe geschoben haben?
Ja.
Wer in der frühen Kindheit ein stabiles Selbstwertgefühl entwickeln konnte, ist weniger kränkbar. Umgekehrt ist das Selbstwertgefühl von jemandem, der sich häufig gekränkt fühlt, wahrscheinlich eher brüchig. Und seine Kränkungsverarbeitungskompetenz wenig ausgereift.
Oder sie wird geschwächt. Denn Kränkungsgeschehen sind doch nicht allein das Problem der Gekränkten. Oder muss man tatsächlich einfach einsehen, dass Erwartungen, die man ans Leben hatte, eben überzogen sein können? Und muss man dann schlicht lernen, das auszuhalten, dass sie sich eben nicht immer erfüllen? Das heißt, sollte man grundsätzlich gar nicht erst erwarten, dass auch Person oder die Umstände, die man als kränkend möglicherweise empfindet, dass auch die sich ändern können?
An sich können wir keinen anderen Menschen kränken, weil wir nicht wissen, wo seine wunden Punkte sind. Jede Kränkung setzt an einem wunden Punkt an. Das heißt, an einer Selbstwertverletzung, die vielleicht schon sehr lange vorbei ist.
Bärbel Wadetzki.
Das heißt, wenn sich jemand gekränkt fühlt von uns, dann ist es mitunter überhaupt nichts von uns, sondern das ist die Verarbeitungsweise des anderen.
Kränkungen sind auch deshalb schwer zu vermeiden, weil jede Seite von sich annimmt, im Guten zu handeln. Nur in seltenen Fällen wird bewusst gekränkt. In der Regel liegt keine Absicht vor. Sollen Kränkungen aufgearbeitet werden, muss das deshalb von den Gekränkten ausgehen.
Aber gekränkte Menschen reden oft nicht darüber. Die sagen, na, das musst du doch selber wissen. Dann ist es ein Angriff. Viel besser ist, ich sage dem anderen, du, das, was du jetzt gerade gemacht hast, das hat mich verletzt. Und wie ist es denn für dich? Ja? Und dann kann der andere sagen, oh Mensch, du, das tut mir leid, das habe ich gar nicht so gemeint. Und dann kann man sich verständigen und dann wird die Beziehung nicht drunter leiden. Sonst leidet die Beziehung drunter.
Station 5. Verhärtete Fronten.
Aber weißt du, was wir, glaube ich, auch tatsächlich nie wirklich gemacht haben? Und das haben wir tatsächlich, glaube ich, nicht gemacht. Dass wir mal ausgesprochen hätten, was wir eigentlich voneinander erwarten.
Das ist ein Defizit in unserer ganzen Beziehung gewesen, finde ich. Dass wir viel zu wenig über unsere Vorstellungen miteinander gesprochen haben. Wo wollen wir miteinander hin? Wo geht es? Wo sind wir jetzt? Wie können wir das erreichen? Wir haben eigentlich kommunikativ, beziehungsmäßig totalen Bockmist gebaut.
Ja. Aber und warum?
Weil wir zu fokussiert auf uns selber waren. Also wir sind viel zu egoistisch. Ich fand dich oft zu egoistisch und du mich zu egoistisch. Das lässt den Schluss zu.
Was ein Mensch tut, sagen Emotionspsychologen, das ist in der Regel nicht die Ursache für das, was ein anderer Mensch fühlt, sondern meist lediglich der Auslöser für ein Gefühl. Welches Gefühl die andere Person erlebt, kann dabei ganz verschieden sein. Und es ist abhängig davon, wie die erlebte Handlung bewertet und interpretiert wird. Und wer ihr welche Bedeutung zuschreibt.
Dieselbe Handlung kann den einen kränken und den anderen nicht. Das heißt, für den Umgang mit Kränkungen, man kann entweder darauf hinwirken, dass die kränkende Handlung unterbleibt, oder man unterstützt die Gekränkten darin, dass sie diese Handlung nicht überbewerten. Nur, wer bestimmt, was eine kränkende Handlung ist und wann sich wer gekränkt oder nicht gekränkt fühlen muss?
Ich hätte es nicht Kränkungen genannt, aber mit Sicherheit ist ein Gefühl auch eine Motivation gewesen für dieses Buch, ganz bestimmt. Und das Gefühl ist kein gutes. Also Kränkung gefällt mir als Wort sogar ehrlich gesagt ziemlich gut dafür.
Ferda Attermann, Publizistin. Sie veröffentlicht 2019 ihr Buch »Hört auf zu fragen, ich bin von hier«.
Tatsächlich sind Menschen, die hier geboren sind, irgendwann genervt, wenn sie immer wieder die Frage beantworten sollen, wo sie herkommen. Die Frage, wo kommst du her, heißt für mich, offenbar bin ich in den Augen meines Gegenübers nicht von hier. Und wenn man mir ständig sagt, Mensch, du sprichst aber gut Deutsch, dann ist das kein Kompliment. Dann heißt es, dass eigentlich von mir erwartet wird, dass ich super schlecht Deutsch spreche und es eine Überraschung ist, dass ich gut Deutsch spreche. Und das führt dazu, dass die Gefühlsebene sehr viel wichtiger wird als die Sachebene, was nämlich tatsächlich passiert.
In den Interviews nach der Veröffentlichung taucht dann immer wieder eine Frage auf.
Sie haben ja so ein wütendes Buch geschrieben, warum denn so wütend? Ich war total perplex und finde es interessant, dass schon allein, wenn ich mal sage, da platzte mir der Kragen, dass das schon als starke Emotion wahrgenommen wird. Also es passiert etwas, man empfindet es als Ungerechtigkeit, man empfindet zusätzlich als Ungerechtigkeit, dass man nicht darüber reden soll. Und das ist eine Argumentationsgrundlage.
2018 entfernt eine Berliner Hochschule ein Gedicht von ihrer Hauswand, weil es in den Augen einiger Studierender von männlicher Zudringlichkeit erzählte. Reaktion?
Zensur, sie übertreiben.
Serien, Artikel oder Tweets werden immer öfter mit Triggerwarnungen versehen, die darauf hinweisen, dass der folgende Text Traumata wachrufen könnte. Reaktion?
Snowflakes.
Unter dem Hashtag MeToo, ich auch, berichten zehntausende Frauen seit 2017 öffentlich über sexuelle Übergriffe. Unter MeToo, ich zwei, machen Menschen darauf aufmerksam, dass bestimmte Faschingskostüme oder Bezeichnungen für Süßigkeiten rassistisch beleidigen können. Reaktion?
Es ist doch nicht böse gemeint, ein Kompliment, ein Zeichen von Interesse. Jetzt seid doch nicht so empfindlich.
Wir haben es hier zu tun mit Kulturalisierung. Also es wird so getan, als wären das nur Probleme von Vorurteilen anderer. Ja, die müssen nur anders denken, dann geht es schon wieder allen gut. Ja, dann ist schon wieder Gerechtigkeit hergestellt. Und diese Kulturalisierung und Psychologisierung führt auch dazu, dass die Probleme miniaturisiert wird. Das ist sehr naiv.
Robert Pfaller, Professor für Philosophie an der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz. Dass Sensibilitäten, Wut, Trotz, Gekränktheit in die öffentliche Debatte Einzug halten, hält er für ein Täuschungsmanöver der Etablierten.
Ab Mitte der 1980er Jahre endet so etwas wie eine Sozialpolitik. Und das bedeutet, ab jetzt ist nicht mehr genug Geld da für eine Politik, die dafür sorgt, dass Menschen Ausbildung machen können, dass sie Kinderbetreuungsplätze haben, dass sie Pensionen haben und so weiter. Um aber doch so zu tun, als würde man noch Sozialpolitik betreiben, hat man angefangen, Minderheiten wahrzunehmen und deren Sprecher zu adressieren.
Das funktioniere vor allem auf der Ebene der Sprache, die den Fokus auf bestimmte Besonderheiten dieser Minderheiten lenkt. Damit allerdings gerate eine wesentliche Ursache für Diskriminierung aus dem Blick, soziale Ungleichheit. Und zugleich verschwindet eine Fähigkeit, die nötig ist, um Ungleichheit und Diskriminierung zu überwinden. Die Fähigkeit, dass man sich öffentlich sachlich über gemeinsame Ziele verständigen kann und dabei von persönlichen Verletzlichkeiten absieht.
Dass sich innerhalb dieser Gesellschaft Leute zusammenschließen, die dieselben Interessen haben, die aber nicht unbedingt dieselbe Identität haben. Also jetzt in kultureller, religiöser, sexueller oder sonst wie gearteter Hinsicht. Und in der Lage sein zu erkennen, dass sie trotz ihrer Verschiedenheit dieselben Interessen haben. Zum Beispiel die massiven Reallohnverluste, die ein Großteil der lohnabhängigen Bevölkerung seit 40 Jahren hinnehmen musste. Und das war bürgerliche Öffentlichkeit. Man hat nicht gesagt, wer jemand ist, sondern man hat gesagt, das Grundprinzip ist, wir beurteilen dich danach, was du sagst und wo du hin willst politisch. Und dann wissen wir, wo du stehst und ob du ein Verbündeter bist oder ein Gegner.
Wenn man die Leute dagegen nach Identitäten in kleinen Gruppen zusammenschließen wolle, verschwinde das Modell von Gesellschaft und von gemeinsamer gesellschaftlicher Gestaltung.
Das ist natürlich ein Standpunkt, den man gut vertreten kann, wenn man selbst in das Allgemeine eingeschlossen ist.
Nicht jeder, der Rücksicht auf eine individuelle Verletzlichkeit fordert, ist natürlich sozial benachteiligt. Aber jeder, der sozial benachteiligt ist, erlebt das in der Regel als Ausgrenzung, letztlich Kränkung. Und auch jemand, der nicht sozial benachteiligt ist, der kann sich gekränkt, ausgeschlossen oder sogar diskriminiert fühlen aufgrund von Identitäten, die er sich zuschreibt oder die andere ihm zuschreiben.
Ich erzähle im Buch unter anderem, was mit den Leuten passiert, die hier geboren sind, die einwandfrei, akzentfrei Deutsch sprechen, die sich teilweise auch als Deutsche fühlen, wenn die gefragt werden, wo kommst du her? Wie war der Urlaub in der Heimat? So. Obwohl die Heimat ja Kreuzberg, Stuttgart, was weiß ich. Also man ist ja in der Heimat und dann soll man erzählen, wie der Urlaub in der Türkei war. Und das funktioniert halt nicht mehr. Es ist 2020, Deutschland ist ein super diverses Land und das spiegelt sich aber irgendwie in unseren Debatten nicht so wider und im Alltag auch nicht.
Aber was ist, wenn auch ein Hinweis auf eine Kränkungserfahrung, der ganz sachlich vorgebracht wird, wenn der auch als Angriff verstanden wird oder wenn derjenige, der auf eine Kränkung hinweist, ignoriert wird oder gar nicht erst gehört wird?
Station 6, getrennte Wege.
Wenn ich was gemacht habe, was dich gekränkt hat, hast du dann manchmal gedacht, das macht sie mit Absicht?
Absicht eher mit, das will ich jetzt tun. Und das ist völlig legitim, auch aus heutiger Sicht, aus meiner Sicht.
Worin besteht dann die Kränkung, wenn du das legitim findest?
Die Kränkung besteht immer dann, wenn Vorstellungen in partnerschaftlicher Sicht auseinandergehen. Ich bin eigentlich nie der Typ, der sagt, okay, darauf habe ich jetzt total Bock, das mache ich jetzt. Komme, was wolle. Und die Kränkung besteht darin, dass du in dem Punkt eben anders bist. Und dass ich immer gedacht habe, so, ja, du wirst das schon irgendwie überwinden, aber nee, es wurde immer schlimmer.
Immer schwerer auszuhalten
auch. Ja.
Die Kränkung besteht darin, dass du anders bist. Also letztlich in der enttäuschten Erwartung, dass mein Gegenüber ist wie ich und die gleichen Ziele hat wie ich. Aber wie kommt diese Erwartung zustande und schließt so ein Anderssein aus, dass es trotzdem gemeinsame Ziele gibt?
Ich würde schon sagen, dass es ein Versprechen gab. Die Geschichte beim Thema Integration ist, wenn man sich anpasst, wenn man die Sprache spricht, wenn man sehr, sehr deutsch sich verhält, wie kein Kopftuch trägt, Schweinefleisch isst, Alkohol trinkt. Die Erzählung ist ja schon, dass man irgendwann dann Mitglied in diesem Club wird. Integrieren heißt ja reinkommen irgendwo und dann drin sein.
Dass dieses Versprechen immer wieder gebrochen wird, schreibt Ferda Attermann, habe sie spätestens 2018 gemerkt, als das Foto von Mesut Özil und dem türkischen Präsidenten kursiert und der ehemals gefeierte Nationalspieler daraufhin rassistischen Beschimpfungen ausgesetzt ist.
Das hat eine Welle an Empörung bei ganz vielen Menschen in der zweiten und dritten Generation Nachkommen von Migranten ausgelöst, weil das nochmal der Beweis dafür war, man ist immer auf Bewährung. Also wenn jemand mit einem türkischen Namen sich für Erdogan interessiert, dann ist die Person nicht gut integriert oder gar nicht integriert. Wenn aber ein deutscher Michel die AfD wählt, dann reden wir nicht über Integration. Wir reden vielleicht darüber, Demokratieverständnis problematisch oder so, aber wir reden nicht über Integration. Und dieser Unterschied, zu sagen, der eine gehört in den Club, egal was er oder sie tut, der andere gehört nicht mehr in den Club, wenn er oder sie einen Fehler macht, weil die Wurzeln im Ausland liegen, das ist ein fataler gesellschaftlicher Fehler.
Eine anhaltende Ausgrenzungserfahrung, eine kontinuierliche Kränkung mit ganz konkreten Folgen.
Wer hier wen als zugehörig empfindet, das entscheidet darüber, wie wir Gesetze machen, wer welchen Job bekommt, wer welche Wohnung bekommt. Also das hat so viele Konsequenzen, die mit echter Diskriminierung zu tun haben und teilweise mit echtem Rassismus, der manchmal sogar in Gewalt endet. Wenn dann gesagt wird, ja, aber man muss doch offen sein und der Diskurs, so sei das halt nun mal in einer Demokratie, dass man auch unbequeme Standpunkte aushalten muss. Wenn diese unbequemen Standpunkte meine Daseinsberechtigung in Frage stellen und die von Millionen von Menschen, dann hört bei mir tatsächlich so ein sachliches Verständnis auf. Und das Gefühl, das dann kommt, ist so ein Grummeln. Also Wut, Ärger, Empörung, Lustlosigkeit, manchmal auch Trotz.
Aus dem stabilen Selbst kann durch bestimmte Lebenserfahrungen ein instabiles Selbst werden.
Neurowissenschaftler Joachim Bauer.
Feindschaft, nicht viel Zurückweisungen. Und solche grundlegenden, störenden Erfahrungen können auch dann, wenn der Mensch zunächst mal ein stabiles Selbst hatte, sekundär kann es dann wieder zu einer Schwächung des Selbstwertgefühls kommen und dann auch wiederum zu einer vermehrten Empfindlichkeit gegenüber Kränkungen.
Interessant ist ja, dass dieser Vorwurf, Befindlichkeiten zu haben oder Gefühle mit Gefühlen zu argumentieren, immer dann kommt, wenn die etablierten Strukturen angegriffen werden. Also sobald man über Rassismus spricht, fallen so Worte wie Opferrolle. Interessanterweise dreht man das selten um. Also wir haben ja gerade eine Debatte gehabt, wie man Deutsche ohne Migrationshintergrund bezeichnet. Und ich kenne viele, die finden aber Kartoffel, das sei doch nicht nett. Und da zu merken, okay, da bin ich dann aber selber empfindlich, wenn andere mir eine Zuschreibung aufdrücken, diesen Schritt gehen ganz viele Menschen nicht.
Wer also ein Gefühl der Kränkung aus der Welt schaffen möchte, der muss selbst auf seine Verletzung hinweisen. Allerdings, wenn er dabei auf taube Ohren stößt, wird sich überhaupt nichts ändern. Das heißt, zum Recht auf Reden gehört immer auch die Pflicht, zuzuhören. Weil man muss gewährleisten, was man selbst in Anspruch nehmen möchte. Und dann hat man auch erst echte Meinungsfreiheit. Wenn man sich klar macht, dass Meinung die anderen die Existenzberechtigung absprechen, schon deshalb nie auf Meinungsfreiheit abzielen können. Und wer sich das nicht klar macht, der wird Kränkungsgeschehen vermutlich nicht beenden, sondern bestehende Vorrechte und Machtpositionen fortschreiben.
Ich verwende ja in dem Zusammenhang den Begriff Kränkung ja gerade nicht in Bezug auf die Reaktion derer, die von Rassismus betroffen sind, sondern also ich arbeite ja mit dem Kränkungsbegriff im Zusammenhang mit dem Widerstand gegen eine antirassistische Praxis.
Anta Helena Recke. In ihrem Theaterstück Die Kränkungen der Menschheit fordert sie einen Perspektivwechsel. Die These: Nach der Erkenntnis, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist, dass der Mensch in einer Ahnenreihe mit dem Affen steht und dass er auch nicht vollständig Herr über seine Handlungen ist, müssen die Menschen jetzt mit einer vierten Kränkung zurechtkommen. Jedenfalls die weißen europäischen Menschen.
Ihre Art, die Welt zu erklären, ist nicht die einzig gültige und sie führt weder zu Frieden überall noch zu allgemeinem Wohlstand. Das ist auch eine Einsicht, die kränkt und die Abwehr hervorruft. Aber das ist gut.
Und wenn man ein wenig Bereitschaft dazu hat, hinzuhören und hinzugucken, über die erste Leugnung und Wut drüber hinaus zu gehen, dann ist es auch lohnend, weil dahinter quasi Erkenntnisse liegen, die fruchtbar werden. Und ich glaube, dass es deswegen so wichtig ist, mit diesen psychologischen Begriffen zu arbeiten.
Wir sind alle kränkbar, das ist einfach so. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass wir uns mit dem Thema mehr beschäftigen. Also, dass es klarer wird, was da alles an Kränkungen läuft. Und wenn wir das nicht bewusst haben als Gesellschaft und wenn wir es nicht bewusst haben in uns, dann hat das immer Gewalt zur Folge. Um das Selbstwertgefühl wieder zu stärken, wird die Verletzung in Wut umgedreht und gegen den anderen gerichtet. Und das ist das Gefährliche bei Kränkungen.
Schluss. Den anderen als anderen sehen.
Das ist aber wirklich nochmal wichtig, finde ich, in der richtigen Trennungszeit, konnten wir nicht mehr miteinander reden. Das hat sich immer nur in dem gleichen Kreis bewegt. Ja. Warum?
Weil ich dir in mir selber immer irgendwie eine Lüge unterstellt habe.
Das stimmt. Und umgekehrt, ich wiederum dir Abwehr.
Das hat mich so verbittert.
Und
so, und ja. Dann irgendwann bist du halt irgendwie angefressen. Jetzt ändere ich mich. Und ganz offensiv ändere ich mich.
Warte mal, du jetzt oder ich?
Ich. Und mir wird nicht vertraut.
Du meinst, ich habe nicht gesehen, dass du einen Weg gegangen bist und ich bin den nicht mitgegangen und ich habe dich noch so behandelt, als hättest du dich nicht entwickelt sozusagen.
Das kann man so sagen, ja.
Und das hat dich
gekriegt. Schön, dass du das auch mal so sagst.